Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es gibt Bücher, die das ganze Leben verändern können, weil sie eine Tür ins Unbekannte aufstoßen. Nach solchen Lebensbüchern fragen wir ja hier in der Lesart auch immer mal wieder unsere Gäste. Und es gibt jetzt eine Reihe, die der Publizist Volker Weidermann betreut, in der Schriftsteller über die Bücher ihres Lebens schreiben. Den Auftakt macht Mithu Sanyal, Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Bestsellers Identity. Und mit ihr bin ich jetzt in Düsseldorf verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Mithu Sanyal.
Ich grüße Sie.
Wenn man nach einem Lebensbuch gefragt wird, so geht es mir zumindest, ich komme dann ganz schön ins Grübeln und kann mich überhaupt nicht entscheiden. Aber Sie erklären gleich, dass das sofort klar war, das muss Emily Brontë mit Wuthering Heights sein. Warum? Wie kann das sein, dass Sie gleich für dieses Buch wussten, das ist es?
Naja, ich habe wirklich, als Volker Weider mich gefragt hat, den Mund aufgemacht und war mir sicher, ich sage jetzt Hanif Qureshi oder so einen anderen postmigrantischen Autor. Und stattdessen kam völlig selbstverständlich Emily Brontë raus. Und ich war überrascht, Volker Weidermann war überrascht, aber eigentlich ist Wuthering Heights für mich ja ein postmigrantischer Roman. Die Hauptfigur Heathcliff wird auf jeder Seite immer als schwarz beschrieben. Er ist so schwarz, oh, er ist so schwarz. Schwarz hieß damals so alles. Also ne, irgendwie, da haben auch Leute aus Indien reingepasst und so weiter und so weiter und so weiter. Aber eindeutig weiß ist er nicht. Dann hat 2011, glaube ich, der erste europäische Spielfilm Heathcliff mit einem schwarzen Schauspieler besetzt und alle in der Kritik waren überrascht, so, ah, das ist ja mal eine avantgardistische Neuinterpretation. Ich dachte mir die ganze Zeit, habt ihr das Buch gelesen? Der steht auf jeder Seite als schwarz. Und Heathcliff war tatsächlich der erste Held, der mir in einem Roman der Weltliteratur begegnet ist, der eben Rassismus erfahren hat, der bestimmte Erfahrungen mit mir geteilt hat. Nun ging es mir deutlich nicht so schlecht wie ihm im Yorkshire Hochmoor. Aber ich habe zum ersten Mal wirklich mich von einer Figur der Weltliteratur erkannt gefühlt oder mich verwandt gefühlt.
Und Sie haben das ja schon mit 15 zum ersten Mal gelesen, eigentlich noch viel zu anspruchsvoll für 15-Jährige, dachte ich da. Und dann sind Sie immer wieder in verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen auf das Buch zurückgekommen. Wann greifen Sie denn zu Wuthering Heights und denken sich, ach, das brauche ich jetzt nochmal?
Naja, meistens in Krisensituationen. Ich habe das ja damals gelesen, weil Kate Bush diesen Song Wuthering Heights gesungen hat und ich den immer mit meinem damaligen Freund gehört habe. Und da gibt es so diese Zeile irgendwie, I hated you, loved you too. Und das hat meine damalige Beziehung zu ihm ziemlich gut beschrieben. Und er hat sich dann von der Frau, mit der er mich betrogen hat, Wuthering Heights für mich ausgeliehen. Das war so meine Initiation in dieses Buch, ungelogen. Und es spricht für den Roman, dass ich ihn trotzdem völlig beeindruckt gelesen habe und dabei nicht die ganze Zeit an die beiden gedacht habe. Und immer in Krisensituationen dachte ich, also nicht, wie würde Heathcliff sie lösen, wie würde Cassie sie lösen, sie würden eine Katastrophe draus machen, also Heathcliff würde einfach alle anderen Menschen umbringen oder ihnen ihr Vermögen stehlen. Aber einfach in eine Welt zu gehen, in der andere Gesetze gelten, in der irgendwie die eigenen Gefühle absolut sein dürfen und in der es im Notfall eine Lösung nach dem Tod gibt. Also ne, irgendwie alle Figuren finden irgendeine Lösung in dem Buch und die, die keine finden, die leben halt als Geister glücklich weiter.
Und das zeigen Sie auch gleich am Anfang, dass es so ganz viele verschiedene Lesarten gibt dieses Romans. Also, dass man ihn als Geistergeschichte lesen kann, als Melodram, als Märchen, natürlich als Liebesgeschichte, aber steckt auch sozialer Realismus darin und so weiter. Das macht doch auch so ein großes Lebensbuch aus, oder? Dass es immer wieder neue Lesarten ermöglicht, je nachdem, wo man selber gerade im Leben steht.
Genau, also man begegnet diesem Roman immer wieder neu und er sagt einfach immer wieder etwas Neues. Aber, und das ist das Interessante, ich habe ja auch immer, wenn ich das Buch wieder gelesen habe, gehofft, am Ende wird alles gut. Dann machen sie doch andere Entscheidungen und irgendwie alle werden glücklich. Da gibt es ein Fachwort für, das heißt Paradox of Suspense. Auch wenn man weiß, es wird nicht so sein, hofft man es mit jedem neuen Lesen wieder. Deshalb kann man es ja auch immer wieder lesen. Und das Tolle ist, dass die Figuren im Roman das aber auch machen. Es ist wirklich so der postmoderne Roman des 19. Jahrhunderts. Die wechseln ständig die Namen, dann hat mal der eine den Vornamen des anderen und den Nachnamen und dann spielen sie die Geschichte sozusagen neu durch in jeder Generation und die finden Lösungen, die finden auch neue Lösungen und das ist sehr, sehr beeindruckend. Also man kann auch so durch die Generationen gehen und sagen, okay, dann ist das jetzt aber mein Empathieschwerpunkt in dem Buch dieses Mal.
Also auch ein Buch über Identität, also über ihr Thema.
Ich glaube, jeder Roman der Weltliteratur ist ein Roman über Identität. Für mich ist es ein Roman über Liebe und das ist für mich das Geheimnis von Heathcliff gewesen. Der ist ja aus Rasse, also Race und aus irgendwie Klassegründen ist er ja völlig irgendwie entrechtet darin und er sagt, ich habe ein Recht darauf, geliebt zu werden. In einer Welt, in der dem alle sagen, deine Gefühle zählen nicht. Und er zwingt die Welt, ihn darin wahrzunehmen und er nimmt sich selbst darin so unglaublich ernst. Man fragt sich immer, wo hat er das her? Wo hat er diesen sozusagen unverletzlichen Kern her? Weil ansonsten ist es ja ein hochtraumatisierter Charakter. Aber an dem Punkt schwankt er niemals durch das ganze Buch nicht. Und das war für mich das erste Mal auch das, dass jemand sagt, eure Liebesökonomie ist falsch. Und meine, obwohl ihr alle mir sagt, ich habe Unrecht, meine ist die richtige.
Es geht in Ihrem Essay natürlich auch um die Bronte-Familie. Gehört das eigentlich zum Faszinosum an diesem Roman dazu, dass das eben so eine eigenwillige Familie war?
Ja, total. Also bevor ich den Roman gelesen hatte, wusste ich schon was von den drei Bronte-Schwestern, also dass es drei waren, dass sie Schwestern waren, die ja auch wirklich so ein Mysterium in der englischen Literatur sind. Drei Schwestern auf dem Hochmoor, Pfarrerstochter, dann haben die großen Romane der Weltliteratur geschrieben und vor allem Wuthering Heights, mit dem niemand so richtig wusste, wie geht man damit um. Und das ist ganz toll, was auf dieses Leben immer alles projiziert wurde. Ne? Also diese einsamen Schwestern auf dem Moor, ja, wenn die aus dem einen Fenster geguckt haben, war da das Moor. Wenn die aus dem anderen Fenster geguckt haben, war da aber eine Industriestadt. Die waren im Herzen der industriellen Revolution. Und wir romantisieren sie so als diese einsamen, von der Zivilisation nicht angetasteten Schwestern. Und es ist falsch, weil es ist alles in diesen Büchern drin und es ist halt auch ganz viel, also Rassismus, die waren halt so Iren, wie ich Inderin bin, also ihr Vater war Ire und die haben massiven Rassismus erlebt. Der Vater hatte ein Augenleiden, musste Augentropfen auf Alkoholbasis nehmen, hat immer das Rezept mitgenommen, damit die Leute ihm nicht gesagt haben, du bist ein typischer irischer Säufer. Und also auch dagegen, also all das ist in diesen Büchern aufbewahrt und wir lesen die heute wie so Idyllen. Und da sind sie überhaupt nicht.
Sie deuten ja an, dass Sie ziemlich viele verschiedene Ausgaben des Romans haben, verraten aber nicht wie viele. Haben Sie denn auch noch andere Reliquien?
Ich habe ganz, ganz viele Reliquien, aber ich habe vor allem ein großartiges Emily Bronte Kunstwerk in Auftrag gegeben. Bei der Künstlerin Sue Blackwell, die halt Kunst aus Büchern herausschneidet und dann wachsen halt so die, wirklich irgendwie die Häuser aus den Büchern heraus und das Moor und irgendwie der Wind und alles. Und die hat aus zwei dieser orangenen Penguin-Ausgaben für mich die Geister herausgeschnitten und irgendwie das ist beleuchtet, das Kunstwerk, und nur wenn man das Licht anmacht, kann man Cassie und Heathcliff im Mond sehen und irgendwie ansonsten sieht man nur den Wind, der durch das Moor weht und das ist ganz, ganz großartig. Ansonsten habe ich natürlich Tassen und mein Handycover ist auch.
Oh, super, und im Haus waren sie natürlich auch schon, oder? In England.
In Harrow's Inn, ja, das ist irgendwie auch sehr beeindruckend und man denkt halt immer, es ist total düster und aus dem Fenster sieht man die Gräber. Ja, sieht man, aber es ist eben überhaupt nicht düster. Es ist ein wirklich, Daphne du Maurier hat mal irgendwie geschrieben, warum behaupten alle immer, es ist so düster, es ist so fröhlich hier. Und das stimmt tatsächlich für dieses Haus.
Und Sie haben ja aber offenbar grundsätzlich so ein Herz für englische Autorinnen. Neulich haben Sie auch über Enid Blyton geschrieben. Da haben Sie gesagt, durch die sind Sie selbst erst zur Schriftstellerin geworden. Was begeistert Sie so an der englischen Literatur?
Ich glaube ganz, ganz vieles. Zum einen, dass sie ja eine Literatur ist, die auf Plot und Geschichten und Erzählungen und Charakteren irgendwie basiert, während die deutsche Literatur, auch das sind ja Vereinfachungen, mehr mit Experiment und so weiter arbeitet. Beide Literaturen haben beides. Aber irgendwie dieses Herz fürs Erzählen finde ich großartig. Außerdem haben die in der Regel einen wärmeren Blick auf Figuren. Also denen geht es um ihre Figuren, während wir schon gerne Figuren vorführen, wie klein und eitel und irgendwie ekelhaft doch eigentlich unsere Figuren sind. Zum anderen, und das ist tatsächlich irgendwie auch wieder diese Rückbindung an die postmigrantische Literatur, die ist halt viel, viel früher ein selbstverständlicher Teil des Kanons in Großbritannien gewesen, weil die natürlich eine viel längere und viel offenere Kolonialzeit hatten und die auch immer noch nicht so ganz in ihrem Herzen abgeschlossen haben, jetzt wo sie einen indischen Premierminister haben. Ich weiß nicht, wie sie damit klarkommen. Und das alles kann in der Literatur besprochen werden, während wir in Deutschland ja langsam erst anfangen, diese Themen überhaupt irgendwie bearbeiten zu dürfen.
Und Sie scheinen das ja auch als Leserin inspirierend zu finden, wenn auch Autorinnen wie jetzt meinetwegen Enid Blyton vielleicht nicht so ganz politisch auf ihrer Wellenlänge sind. Das ist ja auch ein Impuls, den Literatur einem geben kann, dass man da in letztlich interessanten Dialog kommt.
Das Problem mit Literatur ist, wenn wir nach Reinheit in Literatur suchen, dann werden wir keine haben. Also ich hoffe auch, dass die nächste Generation mich noch liest, obwohl ich habe irgendwie, Inlandsflüge schon mal gemacht oder ich habe das Fleisch anderer Lebewesen gegessen. Das sind ja alles Dinge, die man uns auch vorwerfen kann. Aber, und ich glaube trotzdem, wir sollten ja auch nicht blind für das sein, was wir kritisieren. Aber bloß, weil wir Dinge kritisieren, können wir sie noch nicht wegwerfen. Und ich habe sowohl von Enid Blyton als auch von Emily Brontë, selbe Initialen übrigens, merke ich gerade, diese große Oralität gelernt. Also, dass beide so sehr auf Sprache und Stimme und auf den Sprechfluss schreiben. Und das war mir nicht klar, bevor ich die beiden Essays geschrieben habe. Und beide sind ja große Nature-Writerinnen. Also, Natur spielt in der Literatur von denen eine ganz große Rolle und ist auch eine weitere Figur in den Romanen.
Metu Sanyal, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen.
Und das Essay über Emily Brontë von Metu Sanyal ist beim Verlag Kiepenheuer und Witsch in der Reihe Bücher meines Lebens erschienen. Herausgeber ist Volker Weidermann.